NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venoa. Guten Abend. Zunächst einige Themen im Überblick. E10 Biosprit. Keiner will ihn. Benzingipfel soll Lösung bringen. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem die aktuelle Situation in Libyen. Die Gewalt eskaliert. Anschlag auf US-Soldaten. Bundesanwaltschaft nennt Tat kaltblütigen Mord. Sowie Warnstreiks der Lokführer. Wir ziehen Bilanz. Es kommt eine Art Misstrauensvotum gleich. Denn Autofahrer und Autofahrerinnen machen offensichtlich einen großen Bogen um den neuen Biosprit E10. Nun stellen nicht nur sie, sondern auch etliche Politiker und Umweltverbände sowieso die Umstellung auf den neuen Kraftstoff in Frage. Bundeswirtschaftsminister Brüderle lud nun alle Beteiligten zu einem Benzingipfel am kommenden Dienstag ein, um eine Lösung zu finden. Aus Berlin, Anita Fünfinger.
Dass die deutschen Autofahrer den neuen Biosprit E10 an der Tankstelle meiden, liegt nicht daran, dass mit dem Benzin etwas nicht in Ordnung ist. Diesen Hinweis kann sich die Sprecherin des Bundesumweltministeriums, Christiane Schwarte, nicht verkneifen.
Zunächst mal ist es kein blöder Biosprit, sondern eine verträgliche Benzinsorte mit 10% Bioethanol, die 90% aller Fahrzeuge tanken können.
Wenn aber so viele Autos E10 vertragen, warum lehnen das die Autofahrer dann trotzdem ab? Für die Regierung liegt der Grund auf der Hand. Oder anders, der Grund liegt nicht an der Tankstelle aus. Schwarte lässt zumindest nicht gelten, dass sich jeder Autofahrer ja auch selbst zum Beispiel im Internet informieren könne, was denn das Auto verträgt und was nicht.
Das ist sicher nicht ausreichend. Deswegen erwarten wir ja auch, dass die Mineralölwirtschaft die Listen an den Tankstellen auslegt und möglicherweise auch Leute entsprechend schult, die dann da beratend zur Verfügung stehen.
Wir haben die Listen ausgelegt, wehrt sich die Mineralölwirtschaft. 7 Millionen Informationszettel habe man im Herbst beim Umweltministerium bestellt und gerade eben noch mal 2 Millionen nachgeordert. Dann müssen die wohl irgendwo verschwunden sein oder haben sie doch die Verbraucher übersehen? Eine schwierige Suche nach den Schuldigen. Und bevor genau diese Suche noch ewig hin und her geht, lädt Wirtschaftsminister Brüderle am Dienstag zum klärenden Gespräch. Mit am Tisch sitzen laut Brüderles Sprecher Tobias Pierlings dann auch die Minister Aigner und Ramsauer, Vertreter der Mineralölwirtschaft, der Autoindustrie, Autoclubs und Verbraucherschützer.
Das Ziel der Veranstaltung am Dienstag ist es, eine Gelegenheit zu schaffen, offen über die Probleme zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Es geht wohlgemerkt nicht darum, jetzt einen Schuldigen zu finden für diese Unsicherheit, sondern darum, gemeinsam Lösungen zu finden.
Gemeinsam Lösungen zu finden ist allerdings noch charmant ausgedrückt dafür, dass die Politik der Mineralölwirtschaft eine klare Warnung mit auf den Weg gibt. Die Tankstellen sollen den E10-Sprit nämlich ausdrücklich verkaufen. So steht es in einer EU-Richtlinie, so hat es Rot-Grün einst beschlossen und die Große Koalition hat sich ausdrücklich auch dafür ausgesprochen und das alles für den Klimaschutz. Sollten die Mineralölgesellschaften die vorgesehene Bioenergiequote von 6,25% nicht erreichen, dann drohen ihnen Strafzahlungen oder den Verbrauchern ein höherer Benzinpreis. Wobei ein hoher Benzinpreis die Autofahrer bislang zumindest nicht abschreckt. Denn E10 ist bis zu 8 Cent pro Liter billiger als das vergleichbare Super Plus. Trotzdem weichen im Moment über 70% der Autofahrer auf Super Plus aus. Aus Sorge ums Auto, nicht um den Geldbeutel.
Zum E10-Biosprit-Chaos nun der Kommentar von Jens Brommann.
Man nehme eine EU-Kommission, 3 Bundesminister, 16 Bundesländer und lasse sie mit 6 Mineralölkonzernen, 50 Autoherstellern, 14.000 Tankstellenbetreibern und 38 Millionen privaten Autobesitzern ziemlich lustlos vor sich herwurschteln. Was kommt dabei raus? Murks. Was denn sonst? Das jetzige E10-Desaster war absehbar und die Bundesregierung hätte es wissen und verhindern müssen. Wer im Herbst mit einem Kabinettsbeschluss den gesamten deutschen Benzinmarkt umkrempeln will, den die Bundesländer erst Ende November absegnen, kann nicht erwarten, dass ein gesamtes Autofahrervolk innerhalb weniger Wochen per Knopfdruck an der Zapfsäule umgepolt werden kann. Und er muss damit rechnen, dass mächtige Lobbyverbände jene Spielräume und Schlupflöcher nutzen, die ihnen der Gesetzgeber offen gehalten hat und die sie mit ihrer Marktmacht durchsetzen können. Das aktuelle Fiasko mit den Biokraftstoffen ist zunächst einmal ein politisches Fiasko, das vor allem die Bundesregierung zu verantworten hat. Nicht die EU-Kommission, denn die hat den Mitgliedsländern viele Gestaltungsfreiheiten eingeräumt, wie sie die vorgegebenen Klimaschutzziele erreichen können. Ob der beigemischte Bioalkohol tatsächlich die Umwelt schont und der Menschheit dient, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Denn die hierfür notwendigen Ackerflächen müssen erst geschaffen oder umgewidmet werden. Das kann die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln gefährden und den Kohlendioxidausstoß sogar noch steigern. Dass Mineralölkonzerne mit dem ungeliebten Biokonkurrenzprodukt jetzt kräftig abkassieren, mag man anrüchig finden. Überraschen kann es niemanden. Die mehr als kartellverdächtige Preispolitik der Mineralölkonzerne, nicht des einzelnen Tankstellenbetreibers, sticht jedem Autofahrer in die Augen. Das war bei der bewusst herbeigeführten Verdrängung des Normalbenzins der Fall und das ist jetzt so beim ungeliebten E10. Während der in übervollen Tanks ungenutzt lagert, versuchen Aralscher und Co. die Tanks für das hier gebrauchte Superbenzin austrocknen zu lassen und nur noch Super Plus anzubieten, mit kräftigen Aufschlägen für die E10 ungläubige deutsche Autofahrerschar. Das ist wirtschaftliche Abzocke des Verbrauchers mit politischer Duldung. Denn ähnlich wie die Autohersteller haben sich auch die Mineralölkonzerne über die Praxistauglichkeit des neuen Biokraftstoffes überaus bedeckt gehalten. Wenn mindestens 35 Millionen Autofahrer in Deutschland E10 bedenkenlos tanken können, das aber nicht wissen, dann ist das ein Informationsgau. Der eilig einberufene Benzingipfel nächste Woche soll erste Hilfe leisten. Hoffen wir. Nach diesem Einführungsdesaster ist alles möglich. Auch ein weiterer Informationsgau mit vagen Absichtserklärungen.
Jens Brommann kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18:37 Uhr, 7 Minuten nach 6:30 Uhr. Schnelle internationale Hilfe scheint eine Flüchtlingskatastrophe in der libysch-tunesischen Grenzregion vorerst zu verhindern. Die Wasser- und Nahrungsmittelversorgung scheint jedenfalls gesichert zu sein. Unter anderem Deutschland und andere EU-Staaten haben zudem eine Luft- und Seebrücke organisiert. Libyens Diktator Gaddafi dagegen ist offenbar zu allem bereit und lässt mit Bombern, Scharfschützen oder auch Schmiergeld gegen sein Ende kämpfen. Die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe in Libyen eskalieren. Peter Steffe informiert.
In Essaouira, westlich von Tripolis, sollen nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al Arabiya mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sein. Al Jazeera spricht von 50 Toten und über 300 Verletzten. Auch bei Masrata, 200 Kilometer östlich der Hauptstadt, wird gekämpft. Beide Städte sind offenbar noch immer in der Hand der Opposition. Bei Albrega, einem wichtigen Ölhafen im Osten des Landes, versuchen Gaddafis Einheiten, die Stadt unter ihre Kontrolle zu bekommen. Libysche Kampfjets hatten dort am Vormittag einige Ziele angegriffen. 18 Menschen sollen nach DPA-Angaben ihr Leben verloren haben. Bombardiert wurden offenbar auch eine Kaserne und ein Munitionsdepot. Trotz der Angriffe werde Albrega nach wie vor vom libyschen Widerstand gehalten, berichteten Augenzeugen. Einige Aufständische seien nach übereinstimmenden Medienberichten weiter nach Westen in Richtung des Hafens Ras Lanuf vorgestoßen. Dieser Ort ist angeblich noch immer unter der Kontrolle von Regierungstruppen. Auch hier soll es schwere Gefechte geben. 4 Aufständische seien von einer Rakete getroffen und getötet worden. Ras Lanuf und Albrega sind für den Ölexport Libyens wichtige Häfen. Wer in diesen beiden Städten das Sagen hat, kontrolliert gleichzeitig die Ölausfuhr des Landes. 130 internationalen Journalisten war heute nach Angaben von Al Jazeera verboten worden, über Proteste in der Hauptstadt Tripolis zu berichten. Ihnen drohten offenbar Sicherheitskräfte mit Festnahme, sollten sie ihr zugewiesenes Hotel ohne offizielle Genehmigung verlassen. Gaddafi versucht offenbar so zu verhindern, dass Filmaufnahmen über das Vorgehen seiner Einheiten veröffentlicht werden. Gaddafis zweitältester Sohn Saif al-Islam behauptete bei Al Jazeera unterdessen, gegen sein Land laufe eine Verschwörung.
Please, come on. We know the organized media.
Wir wissen von der Medienkampagne gegen Libyen. Dieses Land wird überleben. Ich weiß, man will das Land teilen, zerstören. Der Westen will unsere Guthaben kontrollieren. Wir sind ein sehr reiches Land mit wenig Bevölkerung. Das wird alles nicht passieren, weil das libysche Volk vereint ist. Ihr werdet euch noch wundern.
And please, wait for surprises.
Während das Interview auf Al Jazeera ausgestrahlt wurde, kam es nach dem Freitagsgebet auf dem Grünen Platz und in zwei anderen Stadtteilen von Tripolis zu schweren Zusammenstößen zwischen Gaddafi-Anhängern und Demonstranten. Beide Seiten prügelten offenbar brutal aufeinander ein. Gaddafi-treue Milizen schossen in die Luft, um die Menge auseinanderzutreiben. Ein anderer Demonstrationszug soll von Panzern umstellt worden sein. Nach Angaben von Nachrichtenagenturen soll auch Tränengas gegen die Regimegegner eingesetzt worden sein. Der Chef des Nationalrates der Rebellen in Benghazi, Mustafa Abdel Jalil, ehemaliger Justizminister Libyens, der zur Opposition übergelaufen war, sagte vor Demonstranten im Osten des Landes: Sieg oder Tod, wir werden nicht aufhören, bis wir dieses Land befreit haben.
Dazu noch folgende Meldung, denn die Lage ist vollkommen unübersichtlich. Unser Korrespondent in Kairo berichtete von Kämpfen um die Stadt Sawiya. Die Stadt sei aber noch in der Hand der Opposition und nun meldet das libysche Staatsfernsehen, die regierungstreuen Truppen hätten die Stadt zurückerobert. Dies ist allerdings nicht gesichert. Der Anschlag auf US-Soldaten auf dem Frankfurter Flughafen ist offenbar dramatischer verlaufen als zunächst bekannt. Es hätte laut Bundesanwaltschaft noch deutlich mehr Menschenleben kosten können. Der 21-jährige mutmaßliche Täter habe auf seine Opfer jeweils gezielte Kopfschüsse aus nächster Nähe abgefeuert. Der aus dem Kosovo stammende Mann hatte vorgestern bei dem Angriff auf einen US-Militärbus 2 Soldaten erschossen und 2 weitere schwer verletzt. Aus Karlsruhe Bernd Wolf.
Der 21-jährige Arid U. ist vermutlich ein Einzeltäter, also ohne eine Anbindung an ein islamistisches Netzwerk. Im Internet auf islamistischen Seiten hat er sich radikalisiert, hatte virtuellen Kontakt zu einem Hassprediger. Fortan nannte sich der serbischstämmige Mann Abu Rejan. Der Entschluss zu dem Attentat mit 2 toten und 2 verletzten US-Soldaten sei spontan entstanden. Rainer Griesbaum, Terrorermittler der Bundesanwaltschaft.
Zum einen gab er an, bei seiner Tätigkeit im Frankfurter Flughafen mehrfach Gespräche amerikanischer Soldaten mitgehört zu haben, die sich vor ihrem Einsatz in Afghanistan mit bevorstehenden Bluttaten gebrüstet hätten.
Zum anderen schaute er ein YouTube-Video von plündernden und vergewaltigenden US-Soldaten an. Sein Ziel war es, beliebige US-Soldaten zu töten, um den Einsatz in Afghanistan dauerhaft zu beeinträchtigen. Hätte der Anschlag in Frankfurt nicht geklappt, hätte Arid U. es ein andermal an einem anderen Ort mit anderen Opfern versucht, so Bundesanwalt Griesbaum. Um sicherzugehen, dass es sich um US-Soldaten im Afghanistan-Einsatz handelt, sprach er die Soldaten an.
Als der Soldat die Frage beantwortete und bejahte und sich als letzter der Gruppe zu dem Bus begab, schoss der Beschuldigte dem 25-jährigen Soldaten unvermittelt von hinten in den Kopf, um ihn zu töten. Der Soldat verstarb noch am Tatort.
Kaltblütig nannte Bundesanwalt Griesbaum die Tatausführung. Ohne Schusstraining und ohne die 9mm-Pistole je ausprobiert zu haben, setzte er sie seinen Opfern unmittelbar an den Kopf, gab insgesamt 8 Schüsse ab. Griesbaums Behörde ermittelt, gemeinsam mit dem FBI, wegen Mordes. Er warnte vor der zunehmenden islamistischen Propaganda im Internet. Sie lasse aus einem virtuellen Glaubenskrieg leicht blutige Realität werden.
Klar wird am vorliegenden Fall erneut, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die auch hier wahrscheinlich tatauslösende dschihadistische Internetpropaganda noch nachhaltiger zu bekämpfen. Diese Propaganda ist es, die junge Menschen durch einen perfiden Missbrauch religiöser Glaubenssätze zu Bluttaten verführen kann.
Während Arid U. bei einem 3-stündigen Verhör durch hessische Behörden ohne Anwalt die Tat einräumte, verweigerte er später mit Anwalt bei der Vernehmung durch den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof die Aussage. Er sitzt jetzt aufgrund des ergangenen Haftbefehls im Gefängnis. Die Ermittlungen gehen weiter. Während die Pläne der Kofferbomber und der Sauerlandgruppe fehlgeschlagen waren, ist das Attentat von Frankfurt das erste islamistisch motivierte, das in Deutschland tatsächlich Todesopfer forderte.
Das Wochenende naht und Freitag ist gewöhnlich der Hauptreisetag in Deutschland. Noch dazu beginnen in Hamburg die Skiferien und in Köln steuert alles auf Rosenmontag zu. Es sind also noch mehr Menschen unterwegs als üblich und etliche mussten sich in Geduld üben. Denn erneut stoppten die Lokführer die Züge für rund 3 Stunden. Über die Folgen des Warnstreiks und den Tarifkonflikt zwischen Bahnen und der Gewerkschaft GDL, Heidi Radvilas.
Kostenlosen Kaffee hat die Deutsche Bahn heute verteilt an die, die in den Bahnhöfen gestrandet sind. Die Bahn wollte für bessere Stimmung sorgen bei denen, die nicht weiterkamen, weil die Züge ausgefallen sind oder zu spät gefahren sind. Weil die Lokführer und ihre Gewerkschaft GDL die Bahn, die S-Bahnen und die Privatbahnen im ganzen Bundesgebiet bestreikt haben. Viele haben auch nach dem dritten Warnstreik Verständnis für die Lokführer, die um mehr Geld und um einen Tarifvertrag, der für alle Lokführer gilt, kämpfen.
Dafür muss gestreikt werden. Wie sonst? Ja, ich meine irgendwie, man muss Leute dazu zwingen, dass sie einem was geben, was sie einem nicht freiwillig geben. Dazu muss man streiken. Das ist doch selbstverständlich. Und wenn ich als Bahnreisende Pech habe, habe ich halt eben Pech gehabt.
Naja, die wollen auch Geld haben. Ja, die haben die ganze Zeit wurde gespart und jetzt irgendwo muss auch der Lokführer was verdienen.
Aber es gibt auch viel Ärger bei den Reisenden. Viele meinen, der Streik sei zu spät angekündigt worden.
Ich finde es eine Sauerei. Es ist einfach nicht fair gegenüber den Kunden. Man zahlt viel Geld für ein Zugticket nach München. Und dann muss man 3 Stunden früher aufstehen, um nach München runterzukommen.
Wenn man aber dringend nach Berlin muss, wie ich jetzt, dann habe ich weniger Verständnis. Aber ich stehe jetzt hier und warte. Ne?
Seit 11:30 streiken die Lokführer nun nicht mehr. Die Bahnen fahren wieder. Laut Lokführergewerkschaft GDL sind heute Vormittag in Westdeutschland rund 80% der Bahnen ausgefallen oder kamen zu spät. Im Osten sollen es 90% gewesen sein. Wie es nächste Woche weitergeht, das sagt GDL-Chef Klaus Weselski.
Wir werden am Montag die Auszählung der Urabstimmung vornehmen. In der Zeit danach, nach dem bisherigen Modus, wir werden rechtzeitig darüber informieren, aber danach ist in der kommenden Woche mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen.
Und diese Streiks sollen sich dann nicht mehr nur auf den Personennah- und Fernverkehr beschränken, sagt Weselski.
Ich habe die Aussage getroffen, dass wir den Güterverkehr stärker in die Pflicht nehmen werden, um die Reisenden ein Stück weit zu entlasten. Denn ich habe das Gefühl, die Manager sitzen das aus unter der Überschrift, die haben alle ihre Monatskarten schon bezahlt. Wir haben unsere Einnahmen und das kann sich in der öffentlichen Wahrnehmung und Stimmung nur gegen die GDL wenden. Und deswegen werden wir auch die Streikstrategie verändern.
Bisher hat sich die GDL weder mit der Deutschen Bahn noch mit den Privatbahnen auf einen gemeinsamen Flächentarifvertrag einigen können. Mit dem neuen Angebot der Bahn zum Beispiel ist die GDL überhaupt nicht zufrieden. Sie spricht von einem tarifpolitischen Tollhaus. Die GDL kämpft seit Monaten für einen Flächentarifvertrag für die Lokführer. Der soll für die Lokführer der Deutschen Bahn gelten und für die der Privatbahnen. Außerdem will die GDL unter anderem 5% mehr Geld für die Lokführer.
Noch steht das Euro-Gesamtpaket nicht. Dennoch rechnet die Bundeskanzlerin mit einem starken Signal an die Finanzmärkte, das vom Spitzentreffen der Euro-Länder in einer Woche, am 11. März also, ausgehen soll. Die Welt warte darauf, dass die Europäische Union und die Euro-Gruppe zeigten, wir stehen zu unserer Währung. So Angela Merkel bei einem Treffen mit dem Chef der Euro-Gruppe Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker. Aus Berlin Arne Meyer.
Nein, so richtig freundschaftlich sind Angela Merkel und Jean-Claude Juncker in den vergangenen Monaten nicht wirklich miteinander umgegangen. Zu groß waren die Meinungsunterschiede zwischen der Kanzlerin und dem luxemburgischen Premier. Mit Blick auf die Frage, mit welchen Maßnahmen lässt sich der mächtig unter Druck geratene Euro langfristig sattelfest machen. Deswegen ging es beiden heute in Berlin darum, von ihrem Treffen das Signal auszusenden, die Chemie zwischen uns stimmt wieder.
Jean-Claude Juncker als Vorsitzender der Euro-Gruppe ist natürlich ein besonders geschätzter Gesprächspartner.
Man sagt zwar immer, die Gespräche wären freundschaftlich und konstruktiv gewesen, aber das stimmt diesmal ausnahmsweise, wenn man dies so sagt.
Also weg von der diplomatischen Floskel, das hatten sich Merkel und Juncker vorgenommen. Unter anderem auch, weil dieser März für den Euro und seine Zukunft ein ganz entscheidender Monat sein könnte. Heute in einer Woche kommen in Brüssel die 27 Staats- und Regierungschefs zu einer Sondersitzung des Europäischen Rates zusammen. Im Anschluss daran trifft sich informell der Kreis der 17 Euro-Mitgliedstaaten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Maßnahmen, mit deren Hilfe die Europäische Union die Gemeinschaftswährung dauerhaft festigen will. Am 24. und 25. März soll auf einem weiteren EU-Gipfel die endgültige Entscheidung darüber fallen, aus welchen Werkzeugen der Stabilisierungsbaukasten bestehen soll. Darüber wollen sich die konservativen und linken Regierungschefs außerdem am Abend bei separaten Treffen unterhalten. Grundsätzlich, so Merkel, geht es am Ende um folgendes Signal.
Wir sind uns einig, dass wir alles tun müssen, um deutlich zu machen, dass der Euro als unsere gemeinsame Währung eine starke Währung sein muss, dass die Euro-Gruppe hier eine besondere Verantwortung hat.
Eine besondere Verantwortung haben die europäischen Staats- und Regierungschefs nach Meinung Junckers auch hinsichtlich der Frage, wie machen wir Europa wettbewerbsfähiger? Einer der Schlüssel, das machten er und Merkel deutlich, ist eine bessere Koordinierung in Sachen europäische Wirtschaftspolitik und vor allem mehr Tempo in diesem Bereich, sagte Juncker.
Dadurch, dass die Staats- und Regierungschefs aus ihrer ureigenen Verantwortung heraus die Angleichung der makroökonomischen Ungleichgewicht in der Eurozone zur sogenannten Chefsache machen, ist davon auszugehen, dass das Reformtempo erhöht wird.
Juncker und Merkel würden das begrüßen.
Die Zeit, es ist 18.50 Uhr, 10 Minuten vor 7 und Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Könnten Europas Banken eine zweite Finanzkrise aushalten oder sind einige Kreditinstitute erneut zu schwach und würden einbrechen? Das überprüft nun die neue europäische Bankenaufsicht EBA und unterzieht die Banken deshalb einem erneuten sogenannten Stresstest. Frühere Tests wurden für zu leicht befunden. Und wie sieht der neue Test aus? Aus Frankfurt, Peter Kochanski.
Liegt die Messlatte tief, springt jeder leicht drüber. Genau dies scheint jetzt beim zweiten Stresstest der Banken zu geschehen. Einem Zeitungsbericht zufolge lässt die in London beheimatete europäische Bankenaufsicht, salopp formuliert, faule Eier einfach links liegen. Auch der Bankexperte Wolfgang Gierke versteht deshalb die Welt nicht mehr.
Also das, was hier ökonomisch laufen würde, ist eigentlich verrückt. Man trennt zwischen dem Handelsbuch der Banken und dem Bestandsbuch der Banken. Und in dem Bestandsbuch der Banken liegen zum Großteil Staatsanleihen. Und dann wird da eine nur noch zu 70% notierende griechische Staatsanleihe plötzlich nicht auf 70% abgewertet, weil man sagt, nö, das ist kein Stressfall. Die wird ja irgendwann mal zu 100 zurückgezahlt.
Trifft zu, was Wolfgang Gierke befürchtet. Würden Staatsanleihen hochverschuldeter Euro-Länder wie Griechenland, Irland oder Portugal so bewertet, als stünden diese Länder bestens da. In den Tresoren europäischer Banken liegen Staatsanleihen in dreistelliger Milliardenhöhe. Würden sie kaufmännisch seriös bewertet, müssten die Banken entsprechend hohe, milliardenhohe Abschreibungen vornehmen. Was die Schwächlinge unter ihnen natürlich an den Rand des Ruins bringen könnte. Genau das aber soll verhindert werden, mutmaßt Wolfgang Gierke.
Hier wird viel Politik gemacht,
schimpft der Bankenexperte und mahnt zur Vernunft.
So laufen wir Gefahr, dass der Stresstest missbraucht wird für Marketing. Mir wäre es lieber, man würde den Stresstest geheim machen und gar nicht uns zur Verfügung stellen, dafür aber richtig hart durchführen und dann auch Sanktionen hinten dran hängen gegen diejenigen, die durchfallen.
Auch in der Bankenbranche selbst ist der Unsinn zulaxer Stresstests umstritten. Karl Matthäus Schmidt, Vorstand der Quirinbank, stört vor allem,
dass nach wie vor in den großen Banken einfach zu hohe Risiken gefahren werden in den Eigenbeständen. Von der Seite wird mir Stresstest hin oder her viel zu wenig diskutiert. Was müssen wir eigentlich tun, damit sozusagen die Risiken von diesen Banken reduziert werden?
Für die deutsche Bankenbranche scheint der Stresstest seinen Schrecken verloren zu haben. Im Augenblick jedenfalls. Die Aktienbörsen notierter Banken lagen am Nachmittag völlig stressfrei in der Gewinnzone.
Die Postbank bestand den Stresstest 2010 übrigens nur mit Ach und Krach und war eines der Schlusslichter. Inzwischen unter dem Dach der Deutschen Bank ist ihre Situation komfortabler. Aber die Postbank hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Denn Anleger werfen ihr vor, über die Risiken eines Immobilienfonds in Südafrika nicht richtig aufgeklärt worden zu sein. Der Fonds ging pleite. Die Postbank lässt nun die Ursachen überprüfen. Einzelheiten von Peter Hornung.
Das Thema beschäftigt mehrere Anwälte. Es drohen zahlreiche Klagen. Und Recherchen von NDR Info haben die Postbank diese Woche in weitere Erklärungsnöte gebracht. Höchste Zeit für eine Reaktion. Neutrale Prüfer sollen jetzt untersuchen, ob die Postbankkunden richtig beraten wurden. Postbanksprecher Rüdiger Krimmert.
Wir werden alle Kundenfälle, ca. 150, noch einmal durch eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen lassen. Sollte diese Prüfung Fehler feststellen, werden wir eine kulante und kundenfreundliche Regelung im Einzelfall direkt und sofort umsetzen.
Der von Postbankberatern vermittelte Immobilienfonds MCT Südafrika 3 sollte in das Hotelprojekt Pearl House in Kapstadt investieren. Man warb mit dem Hinweis auf die Fußball-WM 2010. Doch Pearl House scheiterte. Der Grund war offenbar ein Fall von Untreue in Südafrika. Vertraglich festgelegte Sicherheiten fehlten. Zahlreiche Anleger beklagen nun, von ihren Vermögensberatern nicht richtig über die Risiken aufgeklärt worden zu sein. Anwälte stellten zudem fest, dass im Verkaufsprospekt des Fonds Fehler enthalten waren. Das bestreitet die Postbank. Rechtsanwalt Rolf Thiel, der mehrere Anleger aus Hamburg und Umgebung vertritt, gibt sich dennoch siegessicher.
Die Erfolgsaussichten sind, wie man es selten sagen kann, nahezu vollständig gesichert. An der Durchsetzung, gerade speziell zu diesem Fonds, können keine ernsthaften Zweifel bestehen.
Rückenwind erhielten die Klagen auch durch einen Mitschnitt, den NDR Info veröffentlicht hatte. Postbankberater üben darin ein Verkaufsgespräch zu MCT3. Von den wahren Risiken ist keine Rede.
Michael Kohlhaas, das Kätchen von Heilbronn oder der zerbrochene Krug. Der Dichter und Dramatiker Heinrich Kleist, der diese Novellen und Theaterstücke schrieb, starb vor 200 Jahren. Heute wurde in Frankfurt-Oder, seiner Geburtsstadt, das Gedenkjahr eröffnet. Auch symbolisch mit einem Spatenstich für den Erweiterungsbau des dortigen Kleist-Museums. Gudrun Rutenberg war dabei.
Ein Haus für Kleist. 5,4 Millionen Euro soll es kosten, zu großen Teilen getragen von Bund und dem Land Brandenburg. 2012 soll es fertig sein. Schon jetzt gibt das Kleist-Museum mit seinen Möglichkeiten Impulse für immer neue Betrachtungsweisen des Kleistschen Werkes. Gerade gestern Abend wurde eine Ausstellung mit Originalhandschriften Kleists eröffnet, die Schrift, Papier und Briefgestaltung seiner Zeit beleuchtet. Das Außergewöhnliche, Besondere, das den Dichter Heinrich von Kleist vor anderen Klassikern auszeichnet, stellten mehrere Redner auch beim heutigen Festakt zur Eröffnung des Kleistjahres in den Mittelpunkt. Kleist passt in die Zeit, ist heute aktueller denn je, so Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek in seiner Festrede.
Heinrich von Kleist, meine Damen und Herren, war über Generationen hinweg eine Folie für viele, die in seiner Literatur ihre Gedanken, die Bestätigung ihrer Gedanken und ihres Weltbegriffes lasen. Zu Lebzeiten war ihm leider kaum Anerkennung vergönnt. Generationen danach aber fanden und finden seine Texte erhellend und seinen Seinsbegriff vor allen Dingen immer wieder eins, nämlich modern. Oft, ja meist gegen den Zeitgeist, ganz Mensch der Aufklärung, war ihm ein Leben in Freiheit, gesteuert von der eigenen Vernunft, das oberste Gebot.
Eine Doppelausstellung an zwei Standorten wird das Einzigartige des Dichters Heinrich von Kleist im Kleistjahr herausstellen. Kleist, Krise und Experiment heißt sie und entsteht bis Mai gemeinsam mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin im hauptstädtischen Ephraim-Palais und im Frankfurter Kleist-Museum. Ein weiteres großes Vorhaben ist die Neugestaltung des Kleist-Grabes am Kleinen Wannsee in Berlin. An Kleists Todestag, dem 21. November, wird der neue Gedenkort eingeweiht. Bis dahin spannt sich zwischen Frankfurt an der Oder und Berlin immer wieder ein Band unterschiedlicher Veranstaltungen.
Und zum Schluss im Echo des Tages noch Aktuelles vom Sport. Wir schauen auf die nordische Ski-WM in Norwegen, die heute erfolgreich war für die deutschen Herren, die ihre sechste Medaille einfuhren. Und wir schauen auf das heutige Bundesligaspiel Dortmund gegen Köln. Einzelheiten von Jörg Tegelhütter.
Es war ein guter Tag für die deutschen Wintersportler bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Oslo. Die deutschen Langläufer freuten sich über ihre erste Medaille bei dieser WM. Schlussläufer Tobias Angerer sicherte der 4x10 Kilometer Staffel Bronze hinter Norwegen und Schweden. Für die Kombinierer gab es sogar Silber. Und wäre Schlussläufer Tino Edelmann noch ein paar Zehntelsekunden schneller gewesen, hätte es sogar für Gold gereicht.
Doppelstock, auch Edelmann kämpft verzweifelt. Mario Stecker in der Bahn und Österreich scheint sich wieder durchzusetzen. So ist es, das gibt's doch gar nicht.
Gab es doch. Ein Trost, die deutschen Kombinierer verbuchten in Oslo das beste WM-Abschneiden ihrer Geschichte. Keine Medaillen, sondern Punkte sind das Ziel von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 25. Spieltages trifft der Tabellenführer auf den zuletzt äußerst erfolgreichen 1. FC Köln. Dass dabei der Karneval in der Hochburg Köln Dortmund begünstigen könnte, glaubt BVB-Trainer Jürgen Klopp nicht.
Ich glaube nicht, dass wir damit rechnen sollten, dass die Kölner in irgendeiner Form hier mit Pappnase auflaufen, sondern die werden ganz normal hochkonzentriert sein. Die spüren ihren super positiven Lauf. Ich weiß einfach und stelle mich darauf ein, das wird super schwer, unabhängig vom Datum.
Dortmunds Trainer ist gewarnt, Kölns Kapitän motiviert. Lukas Podolski weiß, worauf es ankommt. Im Fußball im Allgemeinen und in Dortmund im Besonderen.
Das ist wichtig, dass wir den Dreier geholt haben, weil mit drei Punkten kommt man immer besser voran, als wenn man dann einen nur mitnimmt. Und da haben wir nichts zu verlieren. Da können wir einfach drauf losspielen und hoffen, dass wir da was mitnehmen können.
Am besten drei Punkte, denn so kommt man, wie wir jetzt wissen, besser voran in der Bundesliga-Tabelle. Dortmund gegen Köln, Anstoß ist um 20.30 Uhr.
Soweit das Echo des Tages. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast auf den Internetseiten von NDR-Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.